Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich hatte das Vergnügen, für Sie diese Reihe zu organisieren und einige weitere davor auch. Wir haben heute, wie Sie sehen, einen Gast. Wir haben da Professor Dr. Martin Hielscher. Was sollten Sie über ihn wissen? Das wäre womöglich auch wieder ein abendfüllendes Programm. Wie bei den meisten unserer Referenten könnte man sehr viel und Spannendes erzählen, was Sie alles so angestellt haben. Beschränken wir uns auf das Allernotwendigste und lassen alle Affären beiseite. Herr Hielscher hat studiert, und zwar Germanistik und Philosophie, und arbeitet heute und schon seit, glaube ich, 10 Jahren als Programmleiter für Literatur beim Verlag C.H. Beck in München. Er hat eine Professur zudem an der Universität Bamberg, richtig? Und in Saas-Fee, ne, an der Universität dort in der Schweiz. Hat als Lektor eine Menge spannender Autoren betreut. Die einen oder anderen werden Sie kennen, einer davon zumindest sollte bekannt sein, das ist Uwe Timm, über den er auch eine Monographie geschrieben hat, über Köppen auch und einiges mehr. Und er übersetzt fleißig aus dem Englischen Romane, hat mir vorher erzählt, dass er gerade 400 Seiten übersetzt hat. Wer das mal gemacht hat, weiß, was das heißt. Und Justament ist, glaube ich, eine Autorin von ihm mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet worden. Also ein erfolgreicher Wegbereiter der Literatur haben wir heute hier zu Gast. Er wird uns was erzählen über einen einigermaßen erfolgreichen Literaten der Weltliteratur, nämlich über William Shakespeare und insbesondere über Hamlet. Ja, viel Vergnügen bei dem Vortrag von Martin Hielscher.
Alles klar. Vielen Dank, Volker Friedrich, für die netten Worte. Ich bin schon das zweite Mal hier und muss beim ersten Mal nicht ganz so schrecklich gewesen sein, dann hätte er mich ja nicht wieder eingeladen. Und mein Vortrag heute Abend heißt Words, Words, Words. Wer redet, tötet nicht. Worte und Taten in Shakespeares Hamlet. Und ich werde Ihnen auch hin und wieder zumuten, tatsächlich den Originaltext nochmal zu hören, in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel. Also man meint ja irgendwie, das hat man alles schon mal gehört, aber es schadet ja nicht, wenn man es vielleicht nochmal im Original hört. Und wir haben auch zwischendrin 2 Filmszenen. Es gibt verschiedene Hamlet-Verfilmungen. Das ist eine mit Mel Gibson, einfach so ein bisschen als Unterhaltungsmoment. Und ich fange auch gleich mit einem Zitat aus dem Stück an, auf das ich dann später auch nochmal zu sprechen komme. O schmölze doch dies allzu feste Fleisch, zerging und löst in einen Tau sich auf. Oder hätte nicht der Ew'ge sein Gebot gerichtet gegen Selbstmord? O Gott, wie ekel, schal und flach und unersprießlich scheint mir das ganze Treiben dieser Welt. Pfui, pfui darüber ist ein wüster Garten, der auf in Samen schießt. Verworfenes Unkraut erfüllt ihn gänzlich. Das ist aus dem ersten Aufzug und der zweiten Szene. William Shakespeares Tragödie Hamlet, Prinz von Dänemark, ist unter den Werken des berühmtesten aller Theaterautoren das wohl bedeutendste und wirkungsmächtigste. Es ist das längste und überwältigendste Stück und Hamlet rezeptionsgeschichtlich eine mythische Figur geworden, die sich aus dem Kontext des Werkes gelöst hat und zur Metapher geworden ist. Anmaßend, unmöglich, sich ohne langwierige Präliminarien dazu äußern zu wollen, es sei denn, man holt ein so von der Geschichte seiner Überlieferung, Deutung und Interpretation ins unnahbare, angeschwollene Werk für einen Moment in eine prekäre Nähe zurück und bleibt sich des skizzenhaften Prekären stets bewusst. Was man wohl, selbst wenn man das Stück nicht gelesen, keine der Aufführungen und Verfilmungen gesehen hat, dennoch mit dieser Figur verbindet, ist ihr Zaudern, ihre Melancholie, das heißt die Todessehnsucht und den Lebensekel, ihren Wahnsinn, ihre Theatralik und Innerlichkeit. Was das Drama in hohem Maße ausmacht und zu immer neuen Interpretationen herausfordert, ist die Vermeidung, der Aufschub in seinem narrativ-dramatischen Kern. Hamlet vollzieht nicht die Rache, zu der der Geist seines toten, ermordeten Vaters ihn auffordert. Die Diskrepanz zwischen Vorsatz und Tat, die mangelnde Entschlusskraft, je stärker die Vernunft, umso schwächer wird die Leidenschaft, und je stärker die Leidenschaft, umso schwächer wird die Vernunft, die mangelnde Entschlusskraft werden geradezu zum Merkmal der Figur, seiner berühmten Monologe, die unvergleichlich sind in Shakespeares Werk, und sie stellen auch die entscheidende Abweichung vom überlieferten Stoff dar, die man hier verzeichnen kann. In der Forschung ist auch von einem Ur-Hamlet die Rede, einer ersten Fassung dieses Stücks, sei es von Thomas Kitt, sei es von Shakespeare selbst, die den klassischen Gesetzen eines Rachedramas gefolgt haben soll und sich damit an die Vorlage hält. Diese Vorlage geht zurück auf eine von Saxo Grammaticus, der im 13. Jahrhundert lebte, in den Historia Danica überlieferten Sage von einem Prinzen Amlet, dessen Vater von seinem Onkel erschlagen wird, der auch seine Mutter heiratet. Amlet muss befürchten, dass auch er als legitimer Thronfolger getötet wird und gibt sich als wahnsinnig aus, um sich so als harmlos hinzustellen. Übersteht zahllose Versuche, seine Verstellung zu entlarven, tötet einen Lauscher, kann schließlich seinen Onkel überwältigen und töten und selbst den Thron einnehmen. Dem Gesetz der Rache ist Genüge getan. Dieser Stoff gelangte im 16. Jahrhundert nach England und wurde dort angeblich mehrfach vor Shakespeare behandelt. Eben diese Logik der Rache wird in Shakespeares endgültiger Hamlet-Version, die 1600-1601 entstand, außer Kraft gesetzt, obwohl sich auch hier am Ende die Leichen häufen. An die Stelle der wie auch immer langwierig und listenreich vorbereiteten Tat rücken die Zweifel, Fragen, Bedenken, die philosophischen Reflexionen Hamlets und das Spiel selbst, die Theatralik, die Schauspielerei, eine Art Diskurs über das Theater, schließlich etwas, das Stephen Greenblatt als eine sprachliche Explosion bezeichnet. Zitat: Hamlet markiert einen derart starken Bruch in Shakespeares Laufbahn, dass man auf den Gedanken kommt, er habe für diese kühne Umgestaltung sowohl seiner Quellen als auch seiner ganzen Schreibweise eine persönliche Ursache, es habe dafür eine persönliche Ursache gegeben. Ein simpler Indikator für diese Umformung ist die erstaunliche Flut von neuen Wörtern. Von Wörtern, die er in etwa 21 Theaterstücken und in zwei langen Dichtungen noch nie verwendet hatte. Wie Forscher ausgerechnet haben, gibt es über 600 dieser Wörter, von denen viele nicht nur für Shakespeare, sondern auch für die schriftliche Überlieferung der englischen Sprache neu sind. Diese sprachliche Explosion scheint nicht einer erweiterten Sicht der Welt zu entstammen, sondern auf eine Erschütterung oder eine Reihe von Erschütterungen zurückzugehen, die sein ganzes Leben betrafen. Diese Erschütterungen sind der Tod seines einzigen Sohnes Hamnet, 1596, der Tod seines Vaters John, unmittelbar in der Zeit der Niederschrift des Stückes, die Hinrichtung des Earl of Essex und die Inhaftierung seines Schirmherrn, Freundes und möglichen Liebhabers, des Earl of Southampton, so Stephen Greenblatt gewesen. Schon im Anklang der Namen Hamnet, sein Sohn, Shakespeares Sohn, und Hamlet ist eine autobiografische Spur in diesem Drama um Väter und Söhne mit Laertes und dessen von Hamlet erstochenem Vater Polonius, dem heimlichen Lauscher, wird es noch einmal verdoppelt, das Drama von Vätern und Söhnen. Da ist eine autobiografische Spur gelegt und doch ist es mit Harold Bloom möglich, diese Sprachexplosion im Hamlet auch als eine erweiterte Sicht der Welt zu deuten, so spekulativ das eine wie das andere auch sein mag. Nach Bloom ist Hamlet die größte Darstellung eines Intellektuellen, die das Abendland hervorgebracht hat, und keineswegs mehr eine Rachetragödie, Hamlet ist ein Nachfahre Machiavellis und Montaignes. Zitat: Falstaff, der dicke Ritter aus Heinrich IV., die lustigen Weiber von Windsor und Heinrich V. war, wie ich einmal bemerkt habe, Shakespeares erstes großes Experiment zu der Frage, wie Sinn entsteht. Hamlet bringt dieses Experiment erfolgreich zu Ende. Seine Person führt uns vor Augen, dass Sinn nicht durch Wiederholung des Immergleichen, noch durch einen glücklichen Zufall oder aus dem Irrtum entsteht, sondern dadurch, dass man dem Weltlichen eine neue Transzendenz abgewinnt, eine Überwelt. Aber diese Apotheose bedeutet zugleich eine Verneinung und Vernichtung aller in der Kultur tradierten Gewissheiten. Verschiedene Themen und Motive, Strukturen und Sprachspiele ziehen sich durch das ganze Stück, an dessen Ende 8 der Protagonisten tot sind. Polonius, Ophelia, Laertes, Rosenkranz und Güldenstern, Claudius, Gertrude und Hamlet selbst. Das macht den Zusammenhang zwischen der Sprachexplosion und dem permanenten Aufschub des Handelns, das heißt des Tötens, der sich eben auch in den ungewöhnlich häufigen und langen Monologen Hamlets, dem Sprachwitz und Wahnwitz äußert, kompliziert zu erklären und zu verstehen. Auch wenn die Todesarten im Hamlet fast durchweg etwas Ungeplantes, Zufälliges, durch fehlgeläutete Täuschungsmanöver Verursachtes besitzen, ebenso wie die Bestattungsrituale, die Riten und Gebräuche, die das Verhältnis zwischen Lebenden und Toten regeln, außer Kraft gesetzt zu sein scheinen, was wiederum Empörung und Zorn hervorruft. Die werden teilweise einfach so verscharrt. Von Anfang an, vom Auftreten des Geistes von Hamlets Vater, der seinen Sohn zur Vollstreckung der Rache aufruft und ihn über die wahren Hintergründe seines Todes überhaupt erst in Kenntnis setzt, bis zum Schluss, etwa jener Szene auf dem Kirchhof, bei der Hamlet des Narren Yorick's Schädel nimmt, regiert der Tod die Gedanken nicht nur Hamlets, geht es um die Vergänglichkeit und den Umgang mit ihr. Anscheinend ist die Figur des Hamlet ein Charakter, der auf das Ende aller Gewissheiten reagiert. Eine zutiefst moderne Figur, die überhaupt erst das Ende der Gewissheiten und ihrer Rituale konstatiert und ihre Identität darin gewinnt, dass sie immer neue Sprachspiele erprobt. Hamlet verkörpert den Wandel, schreibt Harold Bloom. Die letztgültige Verwandlung ist der Tod. Vielleicht erklärt sich hieraus die weit verbreitete Vorstellung, Hamlet sei in ganz besonderer Weise mit dem Tod assoziiert. Die Gestalt des Prinzen muss uns verunsichern. Wir haben es hier mit einer Figur zu tun, die sich andauernd, praktisch mit jeder Äußerung verändert und dennoch genügend konsistente Identität bewahrt, um unverwechselbar zu bleiben. Entscheidend für die Veränderung der Ausgangsbedingungen, die Shakespeare bei seiner Hamlet-Fassung gegenüber früheren Versionen dieses Stoffes vorgenommen hat, ist der Zustand, in dem uns Hamlet schon vor der Begegnung mit dem Geist seines toten Vaters entgegentritt. Voller melancholischen Weltekel, wie man ihn im Weltbild des elisabethanischen Zeitalters durchaus einzuordnen wusste und der sich hier ganz konkret darauf bezieht, dass seine Mutter Gertrude nach dem Tod des unvergleichlichen Vaters und Ehemanns in seinen Augen viel zu schnell dessen Bruder bzw. Hamlets Onkel Claudius geheiratet hat. Und das war schon am Anfang dieser Monolog, den ich zitiert habe, das ist schon ein Teil dieser Rede über den Ekel, dass das ihm alles viel zu schnell gegangen ist. Und das setze ich jetzt fort. Dazu muss es kommen. Zwei Monate, er ist tot. Nein, nicht so viel, nicht zwei, solch trefflicher Monarch, der neben diesem Apoll bei einem Satyr, so meine Mutter liebend, dass er des Himmels Winde nicht zu rau ihr Antlitz ließ berühren. Himmel und Erde, muss ich gedenken, hing sie doch an ihm, als stieg der Wachstum ihrer Lust mit dem, was ihre Kost war. Und doch in einem Mond, jetzt ist es schon nur noch ein Monat, in einem Mond, lasst mich's nicht denken, Schwachheit, dein Name ist Weib. Sie kennen das vielleicht. Ein kurzer Mond, ein kurzer Monat, bevor die Schuh verbraucht, womit sie meines Vaters Leiche folgte, wie Niobe, ganz Tränen. Sie, ja sie, o Himmel, wird ein Tier, das nicht Vernunft hat, doch länger trauern. Mein Ohm, mein Onkel, vermählt, dem Bruder meines Vaters, doch ihm ähnlich, wie ich dem Herkules, in einem Mond. Bevor das Salz höchst frevelhafter Tränen der wunden Augenröte noch verließ, war sie vermählt. O schnöde Hast, so rasch in ein blutschänderisches Bett zu stürzen. Es ist nicht und es wird auch nimmer gut. Doch brich mein Herz, denn schweigen muss mein Mund. Schweigen wird Hamlets Mund nun ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er geht ihm über. Aber, und deshalb ist gleich der erste der Hamlet-Monologe so wichtig, er macht in seinem Weltekel grundsätzlich deutlich, warum für Hamlet die Welt aus den Fugen ist und kündigt an, was ja auch zutrifft. Es wird auch nimmer gut. Dietrich Schwanitz schreibt zu diesem Monolog, Hamlets Monolog zeigt, stärker als seine eigene Zurücksetzung in der Thronfolge ist der Schock über das Verhalten seiner Mutter. Das infiziert sein Denken und macht ihn gegen alle Frauen misstrauisch. Es begründet einen tiefen Sexualekel und steigert ihn zum Lebensekel. Als Abscheu vor dem, was uns unbewusst anzieht, ist Ekel selbst dramatisch. Und immer, wenn Hamlet später auf dieses Thema kommt, massieren sich die Bilder des Ekels und die Selbstmordgedanken. Das kennzeichnet ihn als einen Typus, der in der elisabethanischen Zeit sehr viel Aufmerksamkeit erregte, den Melancholiker. Er wurde mit der Frustration in Zusammenhang gebracht, die die entmachteten und bei Hof zu Untätigkeit gezwungenen Adligen rebellisch machten. Um nun jeden Verdacht in dieser Hinsicht zu zerstreuen, muss Hamlet sich maskieren und auch seine Trauer verbergen. So sehen wir zum ersten Mal in der Literatur etwas, das in der Moderne epidemisch geworden ist. Das Bewusstsein vom Unterschied zwischen dem sozialen Rollenspiel für andere und der Einsamkeit des eigenen Ich. So werden wir Hamlet sowohl als einen virtuosen Komödianten als auch in seinen Monologen als pathetischen Grübler kennenlernen und uns dabei fragen, wer am verrücktesten ist. Hamlet, der seine Kontrahenten in der Hofgesellschaft hinters Licht führt, oder wir, die wir in einen Spiegel schauen und uns nicht erkennen. Hamlet empört sich darüber, wie schnell, wie getrieben, wie egoistisch, wie gierig, wie machtgeil das Leben weitergeht. Und noch während er spricht, lässt er die Zeitspanne, die seit dem Tod seines verklärten Vaters vergangen ist, weiter schrumpfen. Die Vergleiche können nicht hoch genug gegriffen sein. Die Trauerarbeit macht sprachlich produktiv. Zugleich klingt hier ein fundamentaler Zweifel am Sinn des Daseins überhaupt an. Ein Hass auf die bloße Selbsterhaltung, auf die Logik der Fortdauer und des Weitermachens. Dass es immer so weitergeht, ist, frei nach Walter Benjamin, die eigentliche Katastrophe. Der Schock über die Mutter setzt sich in dem irritierenden Umgang Hamlets mit der von ihm geliebten Ophelia fort, die das nicht überleben wird. Das heißt, noch bevor Hamlet zum Zauderer angesichts des Rachegebotes seines Vaters wird, ist er schon der Zauderer gegenüber der universellen Maxime angesichts des Todes. Das Leben geht weiter. Haben Sie alles schon mal gehört? Für Hamlet nicht. Aber gerade das macht ihn so beredt. Produziert eine Art von Innerlichkeit und Intellektualität, Ambivalenz und zugleich Charisma, wie es sie so Greenblatt, Blum, Schwanitz und viele andere zuvor in der literarischen Überlieferung noch nicht gegeben hat. Und womöglich das, was wir als moderne Subjektivität kennen, überhaupt erst entwirft. Das ist die Theorie von Harold Bloom, der in seinem Buch Shakespeare, die Erfindung des Menschen, sagt, das, was wir heute Charakter nennen, das hat der erfunden. Es hat es vorher schlicht nicht gegeben. Es hat diese Art von Charaktertiefe im Menschlichen vor Shakespeare nicht gegeben, weil man keine Sprache dafür hatte. Und er erfindet die Sprache der Subjektivität überhaupt erst. Es gibt diese Wörter schlicht und ergreifend vorher nicht. Und damit entsteht das, was wir Subjektivität als modernes, zerrissenes Subjekt kennen, überhaupt erst durch das Werk von Shakespeare. Was in Shakespeares Drama zusammenprallt und so viele Leben fordert, ist demnach die Erfindung des modernen, zweifelnden, nur bedingt identischen Subjekts, das in einer Welt ohne Gewissheiten, Haltungen, sprachspielerisch ausgelotet, erprobt, mit einer Welt der Intrigen, der Machtspiele, rigiden Rollen und eines traditionellen, autoritären, sozialen Gefüges, das auf Bedeutungsverschiebungen und Rollenuneindeutigkeit nur mit Sanktionen reagieren kann. Also auf der einen Seite diese Subjektivität, die sich immer neu erprobt, auf der anderen Seite das höfische System in Dänemark in diesem Fall. Es ist etwas faul im Staate Dänemark, das berühmte Zitat, das prallt zusammen. Und das eine ist eine absolut rigide Ordnung, die um Machterhalt bestrebt ist. Das andere ist dieses moderne, zerrissene Subjekt, was sich immer neu erprobt und natürlich auch permanent mit Intrigen konfrontiert ist. Es sind eben diese Täuschungsmanöver und Sanktionen, die Bespitzelungen und Intrigen, die gegen ihn permanent ins Werk gesetzt werden, die an Hamlets Intelligenz scheitern, die in hohem Maße letztlich für die Tode in Shakespeares Stück verantwortlich sind. Verstellung, Hamlets gespielter Wahnsinn, steht gegen Verstellung, Intrigen, Täuschungsmanöver vom Hof. Und es ist das Theaterstück im Theaterstück, das zugleich die Wahrheit an den Tag bringt. Das heißt, Hamlet lädt eine Theatergruppe an den Hof, die vor dem Onkel und seiner Mutter Gertrude den Mord an dem Vater vorspielen. Und durch das Spiel im Spiel wird Claudius sozusagen der Onkel als der Täter entlarvt. Und diese Szene könnten wir uns anschauen in der Verfilmung mit Mel Gibson als Hamlet. Am Anfang sehen wir noch kurz Hamlet und Ophelia, Helen Bonham Carter als Ophelia.
Kopf auf euren Schoß legen.
Ja, my lord.
Dachtet ihr etwa, ich meinte Unmoralisches?
Ich denke nichts, my lord.
Ein schöner Gedanke zwischen Mädchenbeinen zu legen.
Was ist, my lord?
Gar nichts.
Ihr seid aufgeräumt, my lord.
Wer, ich?
Ja, my lord.
Oh Gott. Gibt es etwas Besseres als beschwingt? Bitte seht nur, wie fröhlich meine Mutter ist. Und dabei ist mein Vater erst seit 2 Stunden tot.
Nein, 2 mal 2 Monate, mein Lord.
So lang schon? Lieber Himmel, er ist jetzt 2 Monate tot und noch nicht vergessen. Vielleicht überdauert das Andenken eines großen Mannes sein Leben gar ein halbes Jahr. Warum willst du Sünde ausbrüten? Ich bin einigermaßen wohlanständig. Aber auch ich könnte mich solcher Dinge bezichtigen, dass es besser wäre, meine Mutter hätte mich nicht zur Welt gebracht. Ich bin überaus ehrgeizig, bin nachsüchtig und voll Stolz. Hab mir Vergehen zu meiner Verfügung, als ich Gedanken habe, um sie zu hegen, Einbildungskraft, um ihnen Gestalt zu geben oder Zeit, um sie auszuführen. Wozu sollen solche Menschen wie ich denn zwischen Himmel und Erde herumkriechen? Vertraue keinem von uns.
Für uns und unsere Vorstellung ersuchen wir eure freundliche Genehmigung. Mit fröhlicher und äußerst höflicher und warmer Huldigung.
Ist dies die Gravur eines Rings oder der Prolog?
Er ist kurz, wahrhaftig.
Wie die Liebe der Frauen.
Schon 30 lange Jahre ist es her, seit Hymen der Gott nun meine Hand mit deiner vereint hat. zu einem heiligen Band. Noch einmal so viele Faden gönnen uns Sonne und Mond, bevor jene Liebe stirbt, die tief in uns wohnt. Doch sterb ich, bist du, bevor noch die Morgensonne scheint, mit einem anderen Mann bald schon vereint. Nein, stirbst du auch, ich bliebe stets allein. Verrat nur könnte neue Liebe sein. Beim zweiten Gatten würd ich selbst mir fluchen. Die einen Totschlug mag sich den zweiten suchen.
Der Hieb trifft. Wermut ist's.
Ich glaub, ihr denket jetzt, was ihr gesprochen. Ein Entschluss wird aber oft von uns gebrochen. Nicht ewig ist diese Welt. Da ist es nicht wunderbar, dass mit dem irdschen Glück selbst Liebe ist wandelbar.
Dies Weib. Und wenn sie es umbrechen sollte?
Sowohl hier als auch im Jenseits verfolge mich Beschwerde, wenn einmal Witwe, jemals wieder Ehefrau ich werde.
Madame, wie gefällt euch dieses Schauspiel?
Mich dünkt, diese Dame gelobt viel zu viel, Hamlet.
Oh, aber sie wird ihr Wort halten. Ihr habt den Inhalt vernommen? Geschieht auch keine Missetat?
Nein, das nicht. Sie spaßen nur. Vergiften im Spaß. Es gibt keine Missetat.
Und wie heißt das Spiel?
Die Mausefalle. Ein gar spitzbübisches Werk. Aber was tut's schon? Eure Majestät und uns, die wir ein freies Gewissen haben, trifft es nicht. Seht nur, dies ist ein gewisser Lucianus, der Neffe des Königs.
Ihr seid ein ausgezeichneter Chor.
Dessen Name ist Gonzago. Denn sogleich werdet ihr Interessantes sehen. Lucianus der Mörder gewinnt die Liebe von Gonzagos Gemahlin.
Sozusagen seiner Schuld ist er überführt. Polonius, der sich in die Hofintrigen einspannen lässt und zugleich Ophelia zu einer abweisenden, ihren Gefühl nicht gerecht werdenden Haltung Hamlets gegenüber zwingt, stirbt, als Hamlet ihn im Affekt unwissentlich ersticht. Später beweint Hamlet seinen Tod. Polonius wird dagegen unwürdig verscharrt, weil der Hof die Tat und die Umstände vertuschen will. Ophelia verfällt einem ähnlichen Wahn, wie Hamlet ihn halb spielt, halb empfindet, weil sie sich verstellen muss. Hamlet sie halb willentlich, halb missverständlich kränkt und sie den Tod des Vaters nicht erträgt. Aber ihr Tod durch Ertrinken ist wohl mehr Unfall als Absicht. Laertes wiederum lässt sich von Claudius, der Hamlet loswerden und töten lassen will, zu einem Gefecht mit Hamlet verleiten, bei dem vergiftete Degen und ein Giftbecher so unglücklich zum Einsatz kommen, dass Hamlet Laertes Hamlets Mutter und Claudius allesamt sterben, wobei nur Claudius zuletzt mit voller Absicht von Hamlet erstochen wird, weil er ihn als Urheber all dieser Intrigen ausmacht, nicht aber um seinen Vater zu rächen. Rosenkranz und Güldenstern, zwei Höflinge, sterben, weil sie von Claudius bei der Intrige gegen Hamlet einer Schiffsreise nach England funktionalisiert wird, bei der er eigentlich hingerichtet werden sollte. Stattdessen landen sie selbst auf dem Schafott. Weite Teile der Tragödie sind dadurch motiviert, dass einer den anderen belauscht, Fallen stellt, Intrigen gesponnen werden, angefangen damit, dass Claudius und Gertrude Hamlets Weltekel zu verstehen suchen, den sie sich als Trauer über den Tod des Vaters oder über die bloße Selbsterhaltung nicht erklären können. Das Subjekt Hamlet ist ihnen einen existenziellen Schritt voraus. In diese Figur ist ein Abgrund eingeschrieben, der sie über die anderen Dramenfiguren hinausträgt und zu einer radikal neuen mythischen Figur macht. Der vollendete Hamlet ist, so Blum, gleichzeitig im Spiel und draußen, beteiligter und staunender Beobachter. Das haben Sie eben auch ein bisschen sehen können, wie der sozusagen mitmacht, kommentiert, dazwischen redet. Er ist eigentlich auch der Autor dieses Stückes. Also er hat schon ganz viele Funktionen in dieser einen Szene. Als Hamlet im ersten Aufzug den Geist seines Vaters von seinem Freund Horatio informiert und aufgeschreckt endlich antrifft, der ihm sein Ade, Ade, Gedenke mein hinterlässt und den Auftrag, seine Ermordung am Bruder zu rächen, die Mutter soll er schonen, reagiert Hamlet mit einer Rhetorik der Tat, die interessanterweise über das Thema des Gedenkens und der Erinnerung zu dem des Schreibens und der Schreibtafel gelangt und damit das sprachliche, selbstreferenzielle, reflexive, theatralische, imaginäre seines weiteren Agierens vorwegnimmt. Zitat: Dein Gedenken? Ja, du armer Geist. Solang Gedächtnis haust in dem zerstörten Ball hier, damit meint er seinen Kopf. Dein Gedenken? Ja, von der Tafel der Erinnerung will ich weglöschen alle törichten Geschichten, aus Büchern alle Sprüche, alle Bilder, die Spuren des Vergangenen, welche da die Jugend einschrieb und Beobachtung. Und dein Gebot soll leben ganz allein im Buche meines Hirnes, unvermischt mit minderwürdigen Dingen. Ja, beim Himmel, o höchst verderblich Weib, o Schurke, lächelnder, verdammter Schurke, Schreibtafel her, ich muss mir's niederschreiben, dass einer lächeln kann und immer lächeln und doch ein Schurke sein. Zum wenigsten weiß ich gewiss, in Dänemark kann's so sein. Da steht ihr, Oheim, jetzt zu meiner Losung. Sie heißt Ade, Ade, gedenke mein, ich hab's geschworen. Schwanitz schreibt zu diesem Monolog, dass sich Hamlet ganz den Forderungen der Vergangenheit unterwerfe, sich zum Delegierten seines Vaters mache. Aber er macht es auf eine ganz andere Art, als der Vater erwartet hatte. Durch die Inszenierung eines Spiels im Spiel, Sie haben es gesehen, indem er eine wandernde Theatergruppe dazu animiert, am Hof ein Stück aufzuführen, das Claudius und Gertrude ihre eigene Tat und Verschwörung vorhält. Dass Erinnerung als Schrift und das Gedächtnis als Buch gefasst werden, zeigt Schwanitz zufolge, dass dieses Bild des Gedächtnisses einer Medienrevolution entstamme, der Erfindung des Buchdrucks und seiner rapiden Verbreitung nach der Reformation. Das impliziert auch einen Wandel bei der Vorstellung des inneren mentalen Raumes, der paradox gesprochen ein Prozess der Verinnerlichung durchläuft. Das Wort vom Globe, also das ist, was Flegel mit Ball vorhin übersetzt hat, Globe, auf Englisch heißt das, whilst memory holds the seat in this distracted globe, Schlegel übersetzt mit Ball, bezieht sich sowohl auf den Kopf wie auf das, Sie haben es vielleicht mal gehört, Globe Theater, das war Shakespeares Theater, sowie schließlich auch auf den Palast selbst. Zitat: In ihm thront wie der König das Gedächtnis. Über diesen Umweg wird nun die Vorstellung eines inneren mentalen Raums plausibiliert. Dieser wird zunächst vorgestellt als eine Art von Theatrum internum, inneres Theater. Die Pointe dabei ist, dass das Subjekt zwischen sich und anderen unterscheiden kann und sich dann auf sich selbst bezieht. Das heißt, es sagt ich zu sich. Aber eben das kann das Theater auch. Wenn ein Stück im Stück aufgeführt wird, wiederholt das Theater den Unterschied zwischen sich und den Zuschauern noch einmal. Das heißt, es reflektiert. Genau das wird im Theatrum internum nachvollzogen. Auf der inneren Tribüne treten viele Figuren auf, aber eine davon ist man selbst. Statt also unverzüglich zur Tat zu streiten, verwandelt Hamlet jenes Gedenke-Mein seines Vaters in einen Prozess der Verinnerlichung, unter Umständen, die einen solchen Vorgang nicht zulassen. Wir sind am Hof. Es geht um Machterhalt und Loyalitäten, um Nachfolge und Abwehr gefährlicher Gegner und um die richtige Geste und die richtige Interpretation. Während umgekehrt der Prozess der Selbstreflexion potenziell unendlich ist. Einer derjenigen, die ständig mit dem Aushorchen und Belauschen beschäftigt sind, ist Polonius, der Oberkämmerer, der Vater von Laertes und Ophelia. Alle drei werden im Laufe der Tragödie sterben, entweder von Hamlets Hand oder wie Ophelia in tragischer Verstrickung mit ihm. Anfangs soll Polonius im Auftrag des Königs Hamlet aushorchen, ob er tatsächlich unglücklich über die Standesgrenzen hinweg Ophelia liebt, und trifft Hamlet lesend an. Was leset ihr, mein Prinz? Fragt Polonius. Und Hamlet antwortet: Worte, Worte, Worte. Words, words, words. Auf die Frage, wovon das Buch des Satirikers, das er liest, handle, fragt Hamlet zurück: Wer handelt? Und seine Polonius zutiefst verwirrende Antwort, ein Exkurs über die Zeit und das Altern, beantwortet Polonius mit dem beiseite gesprochenen: Ist dies schon Tollheit? Hat es doch Methode? Indem Sie den Gegensatz von Wahnsinn und Methode wiedererkennen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Und Polonius ist beeindruckt von Hamlets Trefflichkeit. Wie treffend manchmal seine Antworten sind. Das ist ein Glück, das die Tollheit, der Wahnsinn oft hat, womit es der Vernunft und dem gesunden Sinne nicht so gut gelingen könne. Genie und Wahnsinn, das ist auch diese Konstellation, die kommt auch daher. Aber man kann diese Szene auch als Hinweis auf den satirischen und doppelbödigen Charakter der sprachspielerischen, wahnsinnigen Ergüsse in diesem Stück lesen, auf die unendliche Produktivität jener Words, 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 deren wahre Bedeutung durch einen Komplott und eine Intrige nach der anderen ermittelt werden soll, was furchtbar scheitert, weil es keine Freiheit gibt. Dänemark, sagt Hamlet, Dänemark ist ein Gefängnis. Ein winziger, spaßiger Austausch zwischen Hamlet und Polonius, der sein Echo in einer späteren Szene findet, verweist auf die Freiheit des Fantasiespiels einerseits und auf die Definitionsmacht der Herrschaft andererseits, die Hamlet ironisch aufs Korn nimmt, wenn er Polonius fragt: Seht ihr die Wolke dort? Beinahe in Gestalt eines Kamels. Worauf Polonius als guter Höfling brav antwortet: Beim Himmel, sie sieht auch wirklich aus wie ein Kamel. Da aber kontert Hamlet: Mich dünkt, sie sieht aus wie ein Wiesel. Was Polonius wiederum zur spontanen Kehrtwendung verleitet: Sie hat einen Rücken wie ein Wiesel. Aber Hamlet, ganz spöttische Provokation, entgegnet mit der rhetorischen Frage: Oder wie ein Walfisch? Was der stets wendige Höfling mit einem Bestätigen ganz wie ein Walfisch beantwortet. Wobei der ganze Exkurs eine Verzögerung des Gesprächs von Hamlet mit seiner Mutter bedeutet, zu dem Polonius ihn abholen wollte und bei dem Polonius stirbt. Sprachspiel, Witz und Fantasieprojektionen werden eingesetzt, um zu verzögern. Die Konfrontation vor allem mit der höfischen Gegenseite, die sein entschlossenes Handeln fordern würde, aufzuschieben. Aber was würde dieses Handeln denn implizieren, wenn er nicht aufschiebt? Töten, Machterhalt, Vollstreckung des überkommenen Rechts, Rache, die aus den Fugen geratene Welt wieder an ihren rechten Platz setzt, eine Ordnung, an die der Zweifelnde mit der Vergänglichkeit, der Endlichkeit und der Fraglichkeit zunächst einmal der Fraglichkeit der gegebenen Strukturen des faulen Staates Dänemark und seiner Regierung konfrontierte Thronerbe Hamlet nicht mehr glauben mag. Zu viel Falschheit, Korruption, zu viel Triebgesteuertheit und moralische Zweideutigkeit hat er schon gesehen. Später kehrt dieses spaßige Spiel bei ähnlicher Gelegenheit noch einmal wieder. Als Hamlet vom Hofmann Osric gebeten wird, sich zu einem Fechtturnier mit Laertes zur Verfügung zu stellen, mit dem der König gewettet hat. Und dabei werden die alle sterben. Es ist jedes Mal die Verzögerung des Todes. Abermals lenkt Hamlet von der eigentlichen Botschaft ab, indem er auf Osric und seinen Hut zu sprechen kommt. Eure Mütze an ihre Stelle. Sie ist für den Kopf. Er meint, setzt mal eure Mütze auf. Der höfliche, irritierte Osric entgegnet, ich danke eurer Hoheit, es ist sehr heiß. Daraufhin sagt Hamlet, nein, auf mein Wort, es ist sehr kalt. Der Wind ist nördlich. Woraufhin Osric gezwungenermaßen antworten muss, es ist ziemlich kalt. In der Tat, mein Prinz, was Hamlet zu der Äußerung verleitet. Aber doch dünkt mich, es ist ungemein schwül und heiß. Es ist mein Temperament. Was Osric mit einem außerordentlich gnädiger Herr, es ist sehr schwül. Auf gewisse Weise, ich kann nicht sagen, wie. Was ihn zu dieser Aussage wiederum verleitet. Erst nach diesem absurden Dialog kann er seinen Befehl ausführen und Hamlet zum Duell laden, in dem er getötet werden soll, Hamlet, weil Laertes Degen vergiftet ist. Ein Komplott, der am Ende 4 Tote fordert, wobei aber Laertes und Hamlet einander vergeben und den Bann der Rache lösen. Der sterbende Laertes sagt, lass uns Vergebung wechseln, edler Hamlet. Mein Tod und meines Vaters komm nicht über dich, noch deiner über mich. Und Hamlet sagt, der Himmel mache dich frei davon, ich folge dir. Horatio, ich sterbe, arme Königin, fahr wohl. Ihr, die erblasst und bebt bei diesem Fall und seid nur stumme Hörer dieser Handlung, hätt ich nur Zeit, der grause, scherge Tod verhaftet schleunigt, verhaftet schnell. Oh, ich könnt euch sagen, doch sei es drum. Er kann es nicht sagen, weil das Gift zu schnell wirkt und verpflichtet den zum Selbstmord entschlossenen Horatio zum Weiterleben, damit er ihn und seine Sache den Unbefriedigten erklären kann. Und so bleibt nur jenes rätselhafte, doch sei es drum, but let it be. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Die Regelung der Thronfolge und der Bestattungsriten und das berühmte Der Rest ist Schweigen, the rest is silence. In diesem Stück der langen Monologe und der Sprachexplosion. Der berühmteste Hamlet-Monolog, das haben Sie alle schon mal ansatzweise gehört, ist der im 3. Aufzug, jenem Aufzug, in dem auch die von Hamlet angeheuerte Theatergruppe, das haben Sie eben gesehen, Claudius und Gertrude, die Geschichte ihres eigenen Komplotts in Form eines Spiels im Spiel vorführt. Was bei Claudius tatsächlich zu Gewissensbissen und de facto zu einem Schuldeingeständnis führt. Hamlet aber, obwohl offenbar geworden ist, dass der Zweck dieser Darbietung erfüllt ist, wiederum nicht zur Vollstreckung der Rache motiviert. Er tötet Claudius nicht nach dieser Szene, obwohl er das könnte. So, jetzt kommt dieser Monolog und ich lese ihn den einmal vor, obwohl das fast schon wie Satire ist. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irrschen abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwert schweigenden Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte, mit einer Nadel bloß. Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitze unter Lebensmut, nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt. Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Gewissen in dem Sinne von Bewusstsein, so macht Bewusstsein feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. Das haben Sie auch schon mal gehört. Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verliert so der Handlung Namen. Dietrich Schwanitz zeigt in seiner nachgelassenen Hamlet-Deutung, dass wir den dänischen Prinzen hier als einen Leser Michel de Montaignes und seiner Essays vor uns haben, der wiederum auf Senecas De Brevitate Vitae über die Kürze des Lebens zurückgreift. Und dass hier zugleich der Tod als Duellgegner imaginiert wird, gegen den man um seine Ehre kämpft. Und sinnigerweise stirbt Hamlet ja auch infolge eines Fechtduells, allerdings aufgrund einer Vertauschung der Rapiere und weil die eine Degenspitze vergiftet ist. Kein ehrliches Duell. Hinter diesem berühmten Todesmonolog, der ein Echo des schon zitierten ersten Monologs über den Weltekel ist, steht laut Schwanitz auch ein radikaler Wandel der Todeserfahrung in der Renaissance, in der der Tod stärker individualisiert wird. Das zeigt sich daran, Zitat, dass die allgemeine Idee des jüngsten Gerichts nun auf die Person bezogen wird. Am Ende seines Lebens hat jeder seinen eigenen Gerichtstag. Seine guten und schlechten Taten werden dabei in einem Buch festgehalten. Das ist das Liber Vitae, eine Art individueller Sündenbilanz. Es ist eine Vorwegnahme des Reisepasses, und zwar des Reisepasses ins Jenseits. Dieses Buch wird aber nicht zum Ende des Lebens geschlossen, sondern erst am Ende aller Tage, wenn das jüngste Gericht stattfindet. In Hamlets Lektüre des Buches findet sich eine ikonografische Verbindung dieser Bereiche. Die bis heute vertraute Vorstellung, dass man in der Stunde des Todes noch einmal sein ganzes Leben vor Augen abrollen lasse, findet hier ihren Ursprung. Die Art und Weise, wie sich jemand gegenüber dieser Bilanz benahm, wurde deswegen zum Ausweis über das Urteil seines Lebens. Damit wurde der Tod stärker dramatisiert. Zugleich wird die Opposition zwischen Leben und Tod schärfer hervorgehoben. Die Dramatisierung des Todes selbst führt in die Ikonografie der Betonung des Leichnams, des Gerippes, des Todesschädels. Damit kommt ein erhöhtes Bewusstsein der eigenen Individualität und auch der eigenen Lebensfreude zum Ausdruck. Das erfolgt durch die Kontrastierung des Bildes des Todes mit dem der eigenen Biografie und dem Bild von Dingen, die man besonders geliebt hat. Die Stunde des Todes war die Stunde der höchsten Bewusstheit. So, und es gibt eben diese berühmte Szene, wo Hamlet ziemlich am Schluss des Stückes mit dem Totenschädel von dem Narr Yorick spricht. Ach, armer Yorick. Totengräber spielen bei Hamlet immer eine große Rolle. Bei Shakespeare meine ich.
Als Jüngling liebte, das dünkte mir so süß, die Zeit zu verbringen nach früh und spät, behagt mir nichts wie dies. Doch's Alter mit dem lahmen Tritt schleicht sich an und packt mich mit seiner Faust.
Wessen Grab ist das?
Meines, Sir.
Ich will's wohl gerne glauben, denn du bist auch drin. Für welchen Mann ist das Grab, sprich?
Für keinen Mann, Sir.
Für welche Frau also?
Auch für keine, Sir.
Wer wird denn beerdigt?
Eine gewesene Frau, Sir. Gott hab sie selig, weil sie tot ist.
Wie überaus genau der Mensch da ist. Wie lange bist du schon Totengräber?
Genau seit dem Tag von Prinz Hamlets Geburt. Jener, den man nach England geschickt hat.
Ach, sieh mal an. Wieso schickte man ihn nach England?
Na, weil er toll war. Er soll seinen Witz wiederfinden. Und wenn nicht, macht es dort nichts.
Warum?
Weil man es da nicht merkt. Dort sind die Leute verrückt wie er.
Wie lange liegt ein Mensch in der Erde, ehe er verfault?
Oh, wenn er nicht schon zu Lebzeiten verfault war, dauert es wohl 8, 9 Jahre. Nehmt nur diesen Schädel. 23 Jahre habe ich ihn fast hier.
Von wem ist er?
Er ist von einem Wüstenwitzbold. Goss mir einmal eine Flasche Wein über den Kopf. Ratet, wer war's?
Ich weiß nicht, wer es war.
Sir, ich weiß es. Dies war einst Yorick Schädel. Des Königs nach.
Dieser?
Ja, Sir.
Lasst mich sehen. Dieses war der gute Yorick. Ich kannte den Mann Horatio. Ein Mann von Humor. Er hatte die prächtigsten Einfälle. Er hat mich 1000 Mal auf seinem Rücken getragen, aber heute schaudert mich allein bei der Vorstellung schon. Sie verursacht mir gar Übelkeit. Hier hängen diese Lippen, die ich wer weiß wie oft geküsst habe. Wo sind deine Späße jetzt? Deine Sprünge, deine Lieder, deine vielen Geistesblitze, über welche eine ganze Tafel lachte. Verspottet nun niemand mehr dein Grinsen. Weggeschrumpft alles. Nun begib dich in die Kammer der gnädigen Frau und sage ihr, auch wenn sie die Farbe einen Finger dick auflegt, so macht sie am Schluss eine Fratze wie du.
Aber der individualisierte Tod ist auch der Einbruch der Ungewissheiten. Denn das unentdeckte Land, vor dem kein Wanderer wiederkehrt, kann im Gegensatz zu der Vorstellung süßen Schlafs und vielleicht sogar von Träumen auch unbekannte Übel bereithalten. Eine Ewigkeit der Albträume. Und schon ist der markige Entschluss von des Gedankens Blässe, von Zweifeln und Bedenken angekränkelt, findet sich das Subjekt auf sich selbst und sein Leben einer See von Plagen, der Zumutungen, Verletzungen und Beleidigungen zurückgeworfen, dem qualvollen, einen selbstentehrenden Zwang der Selbsterhaltung ausgeliefert. Aber es ist diese universelle Ungewissheit, diese Abkehr von jedem blinden Vollzug, diese Macht des Zweifels und des alles in Frage stellenden Verstandes, die Hamlets blühenden Wahnsinn, seine ungeheure sprachliche Produktivität, seine scharfe Intelligenz, die jeden möglichen Verrat durchschaut und gegen dessen eigene Intentionen zu verkehren vermag, ermöglicht. Hamlet ist so gesehen auch eine moderne Ars Moriendi, eine Kunst des Sterbens, die aber nicht mehr auf überlieferte Rituale, eine beruhigende Philosophie, Religion, eine innerweltliche Religion der Macht und des Machterhalts oder auf bloße fatalistisch-nihilistische Selbstvernichtung zurückzugreifen vermag. Denn so melancholisch Hamlet auch sein mag, so bohrend fragt er, und der Hamlet ist auch rhetorisch eine Explosion der Fragen. Es gibt nirgendwo bei Shakespeare so viele Fragen wie hier. Nach dem Sinn. Er fragt immer nach dem Sinn. Was das Stück bietet, ist ein Exzess existenzialistischer Erörterung, in denen sich ein modernes Subjekt in einem Meer von Ungewissheiten angesichts von Verrat und Täuschung, Korruption und Anschlägen seiner selbst zu vergewissern versucht. Dänemark ist ein Gefängnis. Die Welt, in der sich Hamlet vorfindet und in der er als Königssohn eine Rolle zu spielen hat, ob er will oder nicht, ist zutiefst unfrei. Aber er kann das äußerste Maß an Freiheit erlangen, das ihm überhaupt nur möglich ist. Er kann diese Welt mit ihrer Scheinhaftigkeit, ihrer korrupten Fäulnis selbst in eine Bühne verwandeln, ihr den Spiegel vorhalten und mit einem Füllhorn sprachlicher Formeln und Metaphern, Wendungen und Vergleiche bis zum Schwindeligwerden zerlegen, schreddern, in ihrer Wandelbarkeit und ihrem Verfall selbst der Vergänglichkeit überantworten. Hamlet ist nicht nur die Hauptfigur in Shakespeares berühmtester Tragödie, er ist auch der Autor einer Passage aus dem Spiel im Spiel, dem Stück, das die Theatergruppe auf sein Geheiß seinem Onkel und seiner Mutter vorspielt und das den sinnigen Namen die Mausefalle trägt. In diesem Stück lässt Hamlet den König einen berühmten Monolog sprechen, der in Harold Blooms Vorstellung Shakespeare selbst, der gern den Geist von Hamlets Vater spielte, ebenfalls gespielt haben mag. Zitat: Ich glaub, ihr denket jetzt, was ihr gesprochen, doch ein Entschluss wird oft von uns gebrochen. Das haben Sie eben gehört, das kam da kurz vor. Doch ein Entschluss wird oft von uns gebrochen. Der Vorsatz ist ja der Erinnerung Knecht, stark von Geburt, doch bald durch Zeit geschwächt. Wie herbe Früchte fest am Baum hangen, doch leicht sich lösen, wenn sie reif erlangen. Das Schicksal eines der berühmten Silvester-guten Vorsätze. Nicht? Notwendig ist's, dass jeder leicht vergisst, zu zahlen, was er selbst sich schuldig ist. Wo Leidenschaft den Vorsatz hingewendet, entgeht das Ziel uns, wann sie selber endet. Der Ungestüm sowohl von Freud als Leid zerstört mit sich die eigene Wirksamkeit. Laut klagt das Leid, wo laut die Freude schwärmet. Leid freut sich leicht, wenn Freude leicht sich härmet. Die Welt vergeht. Es ist nicht wunderbar, dass mit dem Glücke selbst Liebe wandelbar. Denn eine Frage ist's, die zu lösen bliebe, ob Lieb das Glück führt oder Glück die Liebe. Der Große stürzt, seht seinen Günstling fliehen. Der Arme steigt und Feinde lieben ihn. Soweit scheint Liebe nach dem Glück zu wählen. Wer ihn nicht braucht, dem wird ein Freund nicht fehlen. Und wer in Not versucht, den falschen Freund, verwandelt ihn sogleich in einen Feind. Doch um zu enden, wo ich ausgegangen, Will, der Wille, und Geschick, das Schicksal, sind stets in Streit befangen, immer im Kontrast. Was wir ersinnen, ist des Zufalls Spiel. Nur der Gedank, der Vorsatz ist unser, nicht das Ziel. Wir wissen nicht, was daraus wird. Zwischen Vorsatz und Ausführung, zwischen unserem Willen und dem, was tatsächlich geschieht, klaffen ein Abgrund. Streben und Schicksal sind Gegensätze, schreibt Harold Bloom. Und alles Denken zieht sich selbst den Boden unter den Füßen weg. Aber wenn dies, wie hier, als sein Existenzial erkannt und nicht mehr als Defizit des allzu handlungsgehemmten, übermäßig reflektierenden Hamlet betrachtet wird, als menschliches Schicksal und nicht als Defekt, bedeutet das auch eine Aufwertung des Denkens, des Spiels, des ästhetischen Entwurfs, der Möglichkeit, der Subjektivität. Die entscheidende Handlung Hamlets ist eine ästhetische, die Inszenierung und teilweise Abfassung dieses Theaterstücks, vor dessen Aufführung er den Schauspielern dezidierte Regieanweisungen gibt in dem Originalstück, die auf einen neuen natürlichen Realismus der Theaterkunst zielen. Shakespeare war ja vor allen Dingen Schauspieler und Theaterdirektor. Und in diesem Meer von Intrigen und der Täuschung, der tödlichen Komplotte, Missinterpretationen und des Verrats ist es das Spiel im Spiel, das, indem es an das Gewissen von Claudius und Gertrude zu appellieren vermag, zur Wahrheit führt. Zwischen Will und Geschick hat sich ein Raum geöffnet, ein Raum für eine Explosion der Sprache und Ideen, der Bilder und Vorstellungen, für eine neue Freiheit des Subjekts und der Kunst. Dankeschön.
Ja, wir danken Martin Hielscher für diesen wortmächtigen Einblick in Shakespeares Gedankenwelt, Putzdonner. Wie alt sind wir Modernen, ne? Fällt mir da nur ein. Ja, verehrte Damen, werte Herren, was fällt Ihnen so ein? Sie haben Gelegenheit, unseren Referenten wie immer zu löchern, nachzufassen, zu fragen. Sie werden doch womöglich nicht alles verstanden haben, oder?
Ja, man denkt ja immer, man kennt diese Sachen schon, man hat das alles schon unendlich oft gehört, aber wir vergessen das ja gerade alles. Also es geht ja gerade alles, wird ja gerade alles vergessen. Und insofern ist es ja gar nicht falsch, vielleicht, wenn man einfach mal so einen Input bekommt und einfach mal so eine Dosis von dem Text. Und wenn Sie das lesen, das ist eben das längste Shakespeare-Stück, das hat 140 Seiten fast, Sie werden ganz viel wiedererkennen. Einfach an Zitaten, von denen Sie gar nicht wussten, dass sie daher stammen. Und es arbeitet in einem, mit der Zeit wächst dann diese Sprache wieder zu. Und es ist eben von einer ungeheuren Modernität und eben auch Verspieltheit und auch Komik, das Ganze. Aber es hat einen sehr ernsten Hintergrund natürlich. Und
machen wir doch mal die Probe aufs Exempel. Wer von Ihnen kennt Hamlet? Wer hat das Stück gelesen oder je gesehen? Gesehen? Ja. Wenn ich das richtig sehe, so 5, 6, 7 der älteren Semester hier.
Ja, und jetzt gibt's ja gerade diesen Roland Emmerich-Film, wo es jetzt wieder ein bisschen um diese Frage geht, wer war Shakespeare und wer hat diese Stücke geschrieben. Also, dass es Shakespeare gab, ist, glaube ich, unbestritten. Und dass er ein berühmter Schauspieler und Theaterdirektor war, dass es das Globe Theater gab und dass der grandiose Aufführungen hatte, das ist alles belegt. Auch der Tod seines Sohnes, dass der Hamlet hieß, das ist alles bekannt und belegt. Es gibt immer nur wieder Diskussionen darüber, ob ein einzelner Mensch alle diese über 30 Theaterstücke geschrieben haben kann, die tatsächlich die englische Sprache praktisch neu erfunden haben. Es ist so wie die lutherische Bibelübersetzung, vor der es diese deutsche Sprache nicht gab. So gab es diese Sprache vor Shakespeare nicht. Das ist mit Dickens zusammen der berühmteste englische Schriftsteller aller Zeiten. Und es ist ein geniales Werk. Das ist praktisch, und eben, wie gesagt, diese Theorie von Harold Bloom, das ist ein amerikanischer Literaturwissenschaftler, die besagt ja wirklich, dass der sozusagen das, was wir heute als Charaktere, als Subjektivität der Moderne eigentlich kennen, dass es im hohen Maße von Shakespeare in diesen Stücken überhaupt erst erfunden wird. Dass es diese Art von Innerlichkeit vorher nicht gibt, weil es buchstäblich keine Sprache dafür gab. Das ist das Faszinierende. Doch, das kann man schon behaupten. Das ist eine Renaissance-Gestalt sozusagen. Es ist die Phase sozusagen in der Geschichte und in der Philosophiegeschichte, wo man sagen kann, wo sich das Subjekt, der Mensch, selber in den Mittelpunkt der Welt stellt und seines Forschens und die Welt als Natur betrachtet. Da kommen diese ganzen Ideen, der Mensch als Maschine und so weiter, der Körper, die ganze Welt wird systematisch naturwissenschaftlich erforscht. Und die ganzen Regeln sozusagen auch der religiösen Ordnung werden erstmal in Frage gestellt. Das heißt nicht unbedingt, dass die per se Atheisten sind oder nicht glauben, aber was man sozusagen über die Welt sagen kann, das wird vom Menschen aus definiert und nicht mehr von irgendeiner Instanz, die einem sozusagen Schranken auferlegt. Nicht? Das ist die Abkehr von einem vorgeschriebenen, verordneten Denksystem. Insofern ist das ein aufklärerischer Impuls. Nicht? Und der von mir erwähnte Michel de Montaigne, der kurz davor eben seine berühmten Essays geschrieben hat, woher wir den Begriff Essay haben, den hat Montaigne erfunden. Das ist eben jemand, der in seinen Essays auch so etwas wie das moderne Ich entwirft, indem er über die Freundschaft, über die Liebe, über das Altern, über bestimmte lebensweltliche Themen schreibt und damit überhaupt erst den Raum dafür öffnet, darüber nachzudenken, ohne Schranken, ohne Gebote, ohne Verbote. Es ist auch ein Bewusstsein der menschlichen Vergänglichkeit, die nicht mehr also einfach mit religiösen Gewissheiten rechnet, nicht? Sondern es ist auch ein neues Bewusstsein von Vergänglichkeit einerseits und Selbstbewusstsein andererseits. Insofern ist es ein aufklärerischer Impuls.
Ja, vielleicht als Hinweis ergänzend. Der größte deutsche Aufklärer, Immanuel Kant, schrieb, der tief denkende Mensch ist Melancholiker. Ja. Passt, ne? Musste ich jetzt anbringen als studierter Melancholiker. Ich erwähne es ganz eitel, mein erstes Buch war eins über Melancholie. Also. Ja.
Melancholie entsteht ja auch dadurch, dass es einen tiefen Zwiespalt gibt zwischen unserer körperlichen Vergänglichkeit, die unbestritten ist, und der geistigen Unendlichkeit, die wir ja auch haben. Nicht? Und da kann man sich jetzt in der einen oder anderen Richtung Trost suchen. Nicht? Also und dafür sind ja die Religionen da, nicht? Indem sie uns sozusagen ein Leben nach dem Tode in irgendeiner Form schenken. Nicht? Also damit hält man das, wenn man gläubig ist, aus. Wenn man das nicht ist oder wenn man daran Zweifel hat, dann gerät man in Probleme. Weil man kann den Tod nicht denken. Das ist nicht sinnvoll, also ist nicht logisch. Vom Verstand her ist es unlogisch. Nicht? Also wir haben so gerade mal angefangen zu begriffen, worum es eigentlich alles geht, da fangen wir schon wieder an, auseinanderzufallen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Nicht? Also, und da können Sie keine logische Antwort drauf finden innerhalb Ihres Verstandes. Denn der kann ja alles denken. Der hört ja nicht auf. Wenn Sie 70 sind oder 50, Sie sehen sich ja nicht als, Sie fühlen sich nicht 50. Sie haben das Gefühl, Sie sind immer noch der 13-Jährige oder so, der gerade mal angefangen hat, irgend ein bisschen was von der Welt zu kapieren. Das ist das Verrückte. Und das macht melancholisch. Das macht, das erzeugt diese ganzen Zweifel. Und wenn Sie da mal von infiziert sind, dann hört es nicht mehr auf. Und das ist... Das
würde ich aber nur sagen, bei den christlichen Religionen, wenn Sie jetzt vom Buddhismus ausgehen, da sind Sie ja prädestiniert erstmal zum Leiden. Und am Schluss Ihres Weges hört das Leiden auf. Da muss man nicht melancholisch werden.
Ja, es fällt mir sehr schwer, als abendländischer Mensch mich sozusagen da hinein zu versetzen. Nicht? Die Frage ist immer sozusagen... Gut, ich kann es schlicht nicht, ich kann das nicht einfach so importieren. Nicht? Ich bin kein im asiatischen Buddhismus aufgewachsener Mensch. Und die Frage ist immer so, inwieweit gibt es nicht auch da so einen Modernitätsschub sozusagen, wo der Zweifel einsetzt. Nicht? Das sind ja alles auch Glaubenssysteme. Nicht? In der einen oder also die sind im Buddhistischen insofern sympathisch, als es so gewaltlos ist. Nicht? Im Unterschied zu unseren Buchreligionen, die alle gewaltsam sind und blutig. Nicht? Und das ist das Sympathische daran. Aber es sind Glaubenssysteme. Und die Frage ist, was passiert, wenn Sie da einen Zweifel bekommen? Und das ist der Wurm des Zweifels. Nicht? Das ist Hamlet. Das ist derjenige, der alles in Frage stellt. Und immer weiter und immer weiter. Und deswegen plötzlich auch diese Sprachexplosion. Da kommt die Sprache rein, aber das macht sie auch produktiv.
Ich glaube, da gibt es einen Knackpunkt, den du schon benannt hast. Nämlich das Konzept der Individualität. Das ist im Buddhismus ein völlig anderes.
Ja, das ist halt kein
das ist ein westliches Konzept. Ja. Ja. Deswegen passt es nicht zusammen. Also Ihr Einwand in Ehren, aber er greift nicht. Ja. Das ist die Voraussetzungen sind anders.
Man kann sich, also das würde ich jetzt für uns sozusagen unter Trost fassen. Und es finde ich auch völlig legitim. Ich habe gar nichts dagegen. Nicht? Also jedem steht das ja frei. Und Leute, die sozusagen darin irgendwie eine Lösung finden, das ist ja völlig in Ordnung. Nicht? In unserer abendländischen Tradition haben wir eine andere Entwicklung, nicht? Die tatsächlich zum Individuum, wie du sagst, führt, während das im asiatischen Raum nicht unbedingt dazu geführt hat, nicht? Sondern
zumindest nicht zu dieser.
Haben auch nicht dieses Ich-Bewusstsein, haben es auch sprachlich.
Individualismus, ja. Der Individualismus, den du ja festgemacht hast an Hamlet.
Das ist der Prototyp.
Das ist der Prototyp und da bricht es auseinander.
Spätestens und so eine Figur wäre jetzt im asiatischen Raum undenkbar, nicht? Gibt es nicht. Die haben auch in dem Sinne, also in der normalen Sprache haben sie kein Ich. Nicht? Also die japanische Sprache zum Beispiel funktioniert ohne Ich. Die Verben werden nicht entsprechend konjugiert, sondern wenn man Ich sagt, muss man das eigens, gibt es ein eigenes Wort, das man dann besonders dazu sagt. Im normalen Diskurs verwendet man das Wort nicht. Es kommt nicht vor, sondern da wird eine Relation im Satzbau beschrieben. Ohne Ich gibt es nicht. Und das ist ein völlig anderes Weltsystem.
Wir haben hier eine Frage und ich glaube, Sie waren danach.
Ja. Ich habe noch eine Frage in einem ganz anderen Bereich, und zwar sprachgeschichtlich.
Ja.
Das würde mich nicht mal interessieren, ob es technische Quellen gibt. Hast du die Länder, das sind oder auch Sprachen oder
Woher hat Shakespeare seine Wortneuschöpfung?
Ja. Also das kann ich jetzt so nicht beantworten. Nicht? Also ich habe das nur selber nachgelesen sozusagen in dem Werk von Stephen Greenblatt ist das speziell. Nicht? Das heißt Will in der Welt, das ist 2004 erschienen, das ist ein großes Werk über Leben und Werk von Shakespeare, das ist auf Deutschen Berlin Verlag erschienen und da verweist er sozusagen auf diese Forschungsarbeiten, die allein im Hamlet diese 609 Wörter feststellen, wo die im Einzelnen herkommen. Ich denke, wahrscheinlich wird es ein Mix aus allem Möglichen sein. Es werden Lehnwörter sein, selbstverständlich, also aus der literarischen, zeitgenössischen Literatur, also alle diese Stoffe, das haben Sie jetzt bei dem Hamlet auch kurz mitbekommen, also Shakespeare gehört, wie auch Bertolt Brecht, wie alle diese berühmten Dramatiker, zu den Autoren, die diese Stoffe nicht neu erfunden haben, sondern die aus der, angefangen bei der Antike, aus der Überlieferung Stoffe nehmen und sie bearbeiten. Nicht? Also und dabei kommt natürlich ein bestimmter Sprachschatz literarisch, also intertextuell nennt man das heute, kommt sozusagen rein. Aber ein Teil wird auch eine Wortneuschöpfung sein. Absolut. So wie Luther. Luther hat wirklich neue Wörter geprägt, die es vorher nicht gab. Man kann auch natürlich davon ausgehen, dass ein Großteil, weil der Greenblatt ja schreibt, also in der schriftlichen englischen Sprache nicht vorhanden, dass ein Großteil natürlich aus der Alltagssprache kommt, aus der gesprochenen Sprache. Und Shakespeare war ja vor allen Dingen auch Schauspieler, der mit verschiedenen Theatergruppen zusammengearbeitet hat, teilweise auch rumgezogen ist. Die werden natürlich einen Jargon gesprochen haben, Alltagssprache, Volkssprache, Slang. Und diese Theater wurden ja auch vom gemeinen Volk besucht, ab einem bestimmten, also mussten natürlich die Eintrittskarten bezahlen können, aber ab einer bestimmten Höhe war das sozusagen breit zugänglich und sehr populär, das Theater. Da wurde natürlich sprachlich produziert, ohne Ende. Nicht? Also das werden diese Entwicklungen, es wird genau diese drei Elemente sein. Es werden Lehnwörter sein aus der Überlieferung, aus der intertextuellen, aus dem Stoff, den er benutzt hat. Es wird Volkssprache sein, Slang, den er in den Text holt und tatsächlich Neologismen, die ihm selber einfallen. Und genau diese Mischung wird es sein. Und das hat man bei all diesen großen Sprachgenies, hat man das. Nicht? Und in diesem Stück mehr als in jedem anderen von Shakespeare.
Ja. Sie hatten eine Frage.
Die Figur des Hamlet wird doch dann eigentlich wieder aufgegriffen bei Goethes Faust. Also nicht genau, aber 100 Jahre später so dieses
es gibt
oder alles in Frage stellen.
Selbstverständlich. Also nein, das hat er nicht gemacht. Also diese Gegenfigur kommt nicht. Es gibt auch von Goethe verschiedene Interpretationen des Hamlet. Es gibt in Wilhelm Meister, Goethes Bildungsroman, gibt es eine Deutung des Hamlet und so weiter. Trotzdem bei allem klar. Also ein Faust ist ohne diesen Hamlet nicht zu denken sozusagen. Aber selbst der Faust ist nicht so abgründig wie Hamlet. Hamlet ist uferloser als Figur. Und noch melancholischer auch angelegt als Faust. Also Faust wird ja, das liegt auch an Goethes ganzer Natur. Goethe war ja nun kein Schriftsteller oder Denker oder Dichter, der Melancholie letzten Endes Raum geben wollte. Im Gegenteil, nicht? Dagegen hat er sich ja immer verwahrt sozusagen. Das ist dann doch letzten Endes ein Geist gewesen, der sozusagen immer letzten Endes das Aufbauende, das Zukunftsweisende, das Selbsterhalten, das Leben erhalten ins Zentrum gestellt wird. Und Fausts Entwicklung ist auch die. Nicht? Und der Mephisto ist ja nur derjenige, der ihn immer weiter anstachelt. Nicht? Der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Nicht? Er ist ja nur sozusagen das dialektische Gegenmittel. Aber hier an diesem Stück am Ende ist Hamlet tot. Nicht? Und Faust ist sozusagen, wird steinalt. Nicht? Und sozusagen glaubt eben noch die Zukunft sozusagen ins Werk zu setzen. Das ist eine ganz andere Weltanschauung als bei Shakespeare. Shakespeare ist so gesehen der viel schwärzere Schriftsteller, könnte man sagen.
Es gibt eine Parallele, die Bezugnahme ist auch zuerst eine auf eine Volkslegende. Also die Figur des Faust spielt bereits in früheren Texten eine Rolle. Und die direkte Bezugnahme, die Goethe gemacht hat, ist nicht auf Shakespeare, sondern auf einen Shakespeare-Zeitgenossen. an Herrn Marlowe, nein, nicht Philipp, sondern Christopher, der bereits ein Stück über Dr. Faustus geschrieben hatte. Ja. Und darauf bezieht sich Goethe viel stärker als in irgendeiner Weise auf Hamlet, beim Faust.
Ja, was auch beide tatsächlich auch vergleichbar macht, ist, dass es auch von Shakespeare, darum wird ein bisschen drüber gestritten, einen Ur-Hamlet gibt. Es gibt da eine erste Fassung dieses Stückes, die noch viel mehr ein klassisches Rachedrama ist, wie auch in dem übermittelten Stoff. Und das Faszinierende ist eben, dass er das aussetzt. Also er vollzieht diese Rache nicht mehr wirklich, sondern das wird immerfort aufgeschoben und verzögert und die ganze Frage nach dem Sinn von Handeln überhaupt wird immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und das macht Goethe ja auch. Es gibt einen Urfaust, es gibt Unendlich, es gibt dann den Faust 1, dann gibt es später noch den Faust 2. Also er arbeitet immer wieder an diesem Stoff weiter und das hat Shakespeare bis zum Wissen gerade eben auch gemacht. Also, dass sie einen Stoff über sehr lange Zeit auch mit sich rumtragen und den immer weiter sozusagen bearbeiten. Und den Faust 2 hat Goethe zu Lebzeiten nicht veröffentlicht. Ne? Das vergisst man manchmal, ich weiß nicht, ob jemand das überhaupt mal gelesen hat oder mal aufgeführt gesehen hat. Das wird nicht sehr oft aufgeführt, weil der Faust 2 uferlos lang ist. Aber er hat es zu Lebzeiten nicht veröffentlicht, weil er meinte, die Zeit wäre nicht reif dafür. Die Leute würden ihn ohnehin nicht verstehen. Goethe ist ja ein nicht furchtbar viel gelesener Autor gewesen später. Nicht? Man vergisst das immer, was wirklich von ihm gelesen worden ist, war Werther. Aber je später man kommt, desto weniger wurde der noch gelesen. Der war berühmt, aber er wurde nicht gelesen. Es wurden ganz andere gelesen, aber nicht Goethe. Und wie gesagt, einige seiner Werke hat er gar nicht mehr veröffentlicht. Die kamen die Gesamtausgabe nach seinem Tod.
Sie hatten eine Frage.
Ja, Sie haben gerade den Herrn Marlowe angeführt und zu meiner Schulzeit war eben die Theorie, dass eigentlich doch dieser Stückeschreiber der Shakespeare-Stücke der Herr Marlowe gewesen sei. Wie weit können Sie jetzt dem noch folgen und hat sich da jetzt die...
Also meines Wissens wird das nicht mehr so gesehen. Also zwischen den Marlowe-Stücken und den Shakespeare-Stücken klafft eben ein gigantischer Unterschied, was einfach deren ästhetische Ausgestaltung anbelangt. Also im Vergleich zu Shakespeares Figuren sind Marlowes Figuren eher maskenhaft und fratzenhaft sozusagen. Sie sind eben nicht von dieser unendlichen subjektiven Tiefe wie die bei Shakespeare. Da ist ein riesiger, also eine riesige Differenz in der Sprache. Nicht? Und man sagt eben, das ist einfach schlicht nicht denkbar. Das sind einfach zwei ästhetische Welten. Nicht?
Es gibt viele Theorien darüber, wer Shakespeare denn gewesen sein könnte, wenn er nicht er selbst war. Eine davon ist, dass es Francis Bacon gewesen sei, der Philosoph und Staatsmann. Da finden Sie wunderbare Verschwörungstheorien. Also wenn Sie an sowas Spaß haben, können Sie jetzt die nächsten 20 Jahre lang sich einfach durch alle Theorien...
Aber wie gesagt, der aktuelle Roland Emmerich-Film, ja. Der handelt davon.
Das hat schon Charme, so eine Verschwörungstheorie. Ne? Da kann man sich schon eine Weile mit beschäftigen und drin verlieren und so. Aber ich glaube, dass die Wissenschaft da mittlerweile an dem Punkt ist, zu sagen, das können wir klar unterscheiden. Das kann man zum Beispiel auch mit korpuslinguistischen Mitteln untersuchen und so weiter. Und da kommt dann klar raus, dass die Sprache nicht die gleiche ist. Da hat man heute ein bisschen andere Untersuchungsmethoden. Nun gut.
Ja. Na, da bringt eine Theorie eben, dass es irgendein Earl von sowieso eben gewesen ist, oder De Vere, oder wie der heißt, und der eben selber, weil er adlig ist, nicht veröffentlichen darf, weil man das als Adliger nicht tut. Und deswegen Shakespeare den etwas tumben Theaterdirektor sozusagen als Frontman nimmt und quasi in dessen Namen eigentlich sein Werk veröffentlicht. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, wissenschaftlich ist das nicht sehr unterstützt. Das ist eine ziemlich hanebüchene Theorie. Nicht? Aber als Filmstoff und so ist das ganz lustig. Also, und ich denke mal, manche dieser Szenen, ich habe jetzt auch noch den Trailer davon gesehen, manche dieser Szenen sind sicherlich ganz schön, weil sie sich dann bemühen um Authentizität und man einfach mal so ein Theater sehen kann, wie die ausgesehen haben und wie die gespielt haben und so weiter. Nicht? Das ist schon sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass man dem wirklich folgen kann. Das halte ich für Quatsch.
Ich würde gerne noch eine andere Probe machen. insbesondere bei den studentischen Hörern. Haben Sie denn andere Shakespeare-Stücke schon mal gelesen oder gehört, gesehen? Nein? Vielleicht so als Tipp, es gibt einen britischen Schauspieler, den Kenneth Branagh, der hat mehrere Shakespeare-Stücke verfilmt, insbesondere auch die Komödien, wie Was ihr wollt beispielsweise. Ja, und das sind ziemlich gelungene, schöne Verfilmungen, mit denen man wirklich einen guten Einstieg kriegt in Shakespeare. Der Hamlet ist natürlich schon sozusagen der Hammerstoff. Ne?
Das ist schon Hardcore.
Ja. Das ist Hardcore. Man muss nicht immer gleich mit Hardcore anfangen.
Also Macbeth ist... Viele haben das in der Schule, im Englischunterricht. Das ist natürlich ein toller Stoff einfach. Und da gibt es diesen grandiosen Polanski-Film zum Beispiel. Das ist immer noch absolut sehenswert. Und Romeo und Julia gibt es natürlich jede Menge. Also liest man ja oft auch in der Schule und gibt es tolle Verfilmungen. Also es ist einfach ein super Stoff und wird auch immer wieder neu adaptiert. Und das ist auch spannend, auch so mehrere solche Verfilmungen mal zu sehen. Und man merkt einfach, wie haltbar dieses Werk ist. Das ist eben doch erstaunlich. Es ist absolut haltbar und jede Zeit und jede Epoche liest diese Stücke wieder neu. Und das ist das Geheimnis eigentlich. Das ist auch bei dem Faust so. Man kann immer wieder was Neues drin entdecken. Das ist, als hätten die so einen Zeitkern, als würden die sich im Laufe der Zeit immer noch mehr entfalten. Und als bräuchte es auch die Zeit, um bestimmte Dinge zu sehen, die man ursprünglich gar nicht gesehen hat. Das ist eigentlich ganz erstaunlich, dass manche dieser Werke so etwas haben.
Tja. Ja. Und womöglich, wenn man denn sich um ein klein bisschen Weltverständnis und Kulturverständnis bemühen mag in diesem begrenzten Leben, dann kommt man um die Burschen nicht so richtig herum. Ich glaube...
Man kann schon.
Man kann um alles rumkommen und wir arbeiten hart dran. Wir kappen auch noch die letzten Bezüge. Aber sei es drum, sollten Sie an Bezüge herstellen, ausnahmsweise Interesse haben und nicht an Bezüge kappen, dann sind Sie da richtig. Sie sind auch hier richtig, auch in der nächsten Woche, auch wenn ich jetzt gerade ad hoc nicht weiß, was in der nächsten Woche geboten wird. Kann mir es jemand sagen? Hat jemand das Programm da? Dann kann ich die Ankündigung aussprechen. Weil, wen haben wir denn da? Haben wir den Herrn Wörz da? Ah, also da kommen wir aber ganz ins pralle, hiesige Leben. Ich glaube, er will über Hochschulöffentlichkeit und Kommunikation was erzählen. Also wenn Ihnen der Shakespeare in irgendeiner Weise, was falsch wäre, angestaubt erschiene, in der nächsten Woche ist es dann ganz hiesig und wenig Jenseitsbezug, sehr starker Diesseitsbezug. Kommen Sie in der nächsten Woche wieder. Schönen Abend, herzlichen Dank.
Dankeschön.